Willkommen zu unserem Podcast Uncovering Blindspots, in dem wir uns mit dem spannenden Thema des Behavioral Design beschäftigen. Unser Gastgeber ist Gerhard Fehr, ein führender Experte im Bereich der Verhaltensökonomie und Gründer von Fehr Advice and Partners. Dieses Beratungsunternehmen ist spezialisiert auf evidenzbasierte Lösungen, die auf tiefgreifendem Verständnis menschlichen Verhaltens basieren. Gerhard ist ein Pionier in der Anwendung verhaltensökonomischer Prinzipien zur Lösung komplexer Herausforderungen. In jeder Episode führt er Gespräche mit Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft, die Theorie und Praxis verbinden. Seine Mission ist es, eine experimentelle Denkweise in Wirtschaft und Politik zu fördern. Lassen Sie sich inspirieren.
Willkommen bei Uncovering Blindspot, dem Podcast, der verborgene Denkfehler aufdeckt, alte Überzeugungen hinterfragt und neue Perspektiven eröffnet. Ich bin Gerhard Fehr und heute geht es um eine der spannendsten Fragen überhaupt. Wie treffen wir in einer komplexen Welt, die dazu noch unsicher ist, die besten Entscheidungen? Manager, Politiker, aber auch wir als Konsumenten oder Bürger müssen täglich Entscheidungen unter Unsicherheit treffen. Doch wie gelingt das? Mit rationaler Analyse? Mit Intuition oder mit simplen, aber effektiven Heuristiken? Ich darf Ihnen heute einen der führenden Köpfe auf dem Gebiet der Entscheidungsforschung vorstellen, Gerd Gigerenzer. Er ist weltbekannt für seine Arbeiten über Heuristiken, also die einfachen, aber effektiven Regeln, mit denen wir unser Leben steuern. Er hat gezeigt, dass Menschen oft gar nicht irrational entscheiden, sondern dass sie mit der richtigen Heuristik sogar komplexe Modelle schlagen können. Er ist Direktor des Haring-Zentrums für Risikokompetenz, ehemaliger Direktor des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung und Autor zahlreicher Bestseller, darunter Smart Management, das auch jetzt, die nächsten Tage, auf Deutsch erscheinen wird. Heute sprechen wir darüber, wie Manager bessere Entscheidungen treffen, warum einfache Regeln oft mächtiger sind als Big Data und wie künstliche Intelligenz unser Denken verändert. Werden Heuristiken bald von Algorithmen ersetzt oder sind es ganz andere menschlichen Fähigkeiten, die neben der Maschine wertvoller werden? Freuen Sie sich auf eine kontroversielle, hoffentlich tiefgehende Diskussion. Willkommen bei Uncovering Blindspots. Bevor wir richtig ins Thema einsteigen, Herr Gigerenzer, habe ich eine kleine Challenge für Sie. Sie forschen seit Jahrzehnten zu Intuition und schnellen Entscheidungen. Dann testen wir das jetzt mal live mit Ihnen. Ich stelle Ihnen 30 Begriffspaare vor. Sie antworten so schnell wie möglich. Keine lange Analyse, keine Erklärung, einfach das, was Ihnen als erstes in den Kopf kommt. Wenden Sie Ihre Heuristik an. Deal?
Gut, ja. Dann schießen Sie mal los.
Lege ich mal los. Also, Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Stadt oder Natur?
Natur.
Morgenmensch oder Nachteule?
Nachteule.
Goethe oder Schiller?
Na dann Goethe.
Ordnung oder kreatives Chaos?
Beides.
Geht nicht.
Dann nehmen wir das Chaos.
Bauchgefühl oder Berechnung?
Ja, auch da brauchen wir beides, ja.
Aber was ist das? Sie müssen sich entscheiden.
Ja, dann nehmen wir einfach mal Bauchgefühl, weil da habe ich ein Buch
geschrieben. Genau, Intuition oder Instinkt?
Na, da ist Intuition besser.
Lieber eine kluge Frage oder eine schnelle Antwort?
Na, Fragen sind besser.
Gegen den Strom oder mit der Strömung?
Na, immer gegen.
Gegen den Strom, klar. Risiko oder Sicherheit?
Danke. Sicherheit gibt's nicht.
Ist beantwortet. Heuristik oder Algorithmus?
Ja, Heuristiken sind Algorithmen, ja. Aber was Sie meinen, ist, ja, natürlich Heuristiken.
Ja, optimieren oder vereinfachen?
Na, optimieren können Sie so gut wie nie, sondern vereinfachen.
Also vereinfachen. Rationalität oder Bounded Rationality?
Ja, Bounded Rationality. Rationalität ist nur für Götter.
Nur für Götter. Nudging oder Eigenverantwortung?
Also, bitte so wenig Nudging wie möglich und mehr Eigenverantwortung.
Spieltheorie oder Bauchgefühl?
Oh, das ist eine seltsame Sache. Ja. Also, Spieltheorie ist interessant, ja, aber meistens nicht über die wirkliche Welt. Bauchgefühle brauchen Sie in der wirklichen Welt. Also, je nachdem, wo Sie sind.
Hm. Bauchgefühle. Ja, ich merke schon, Sie sind schon langsames oder schnelles Denken.
Wissen Sie, die Gegensätze, die Sie mir bringen, Sie brauchen ja beides.
Ja, Sie müssen sich für eines entscheiden.
Okay, dann schnell.
Okay. Top-down oder bottom-up?
Naja, dann bottom-up.
Regeln oder Prinzipien?
Regeln.
Kontrolle oder Vertrauen?
Vertrauen.
Agilität oder Stabilität?
Agilität.
Erfolgsformel oder Experiment?
Experiment.
Und am Schluss haben wir noch Wettbewerb oder Kooperation?
Wieder so ein Gegensatz, ja. Also nehmen wir mal die Kooperation.
Kooperation. Ja, danke. Das ist ja auch, soll ja im Grunde auch immer diese Spannungsfelder aufzeigen. Aber natürlich ist es so, wir werden auch sicher heute im Laufe unserer Diskussion drauf kommen. Es ist, braucht immer beides. Herr Gigerenzer, erstens einmal großes Dankeschön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Das ist eine große Ehre für uns und für mich in diesem Podcast. Und ich würde Ihnen jetzt die Möglichkeit geben, dass Sie sich einmal kurz unserem Publikum vorstellen und vielleicht Ihnen eine Frage mitzugeben. Was war in Ihrem wissenschaftlichen Leben der Moment, wo Sie gedacht haben, so jetzt habe ich was sehr, sehr, sehr Spezielles, sehr Besonderes am Haken, jetzt bin ich etwas auf die Schliche gekommen, das wirklich neu ist und damit möchte ich mich wirklich länger beschäftigen?
Also ich bin Gerd Gigerenzer, ich habe Psychologie und Statistik studiert und interessiere mich darüber, wie Menschen unter Ungewissheit Entscheidungen treffen. Und vor allen Dingen, wie man Menschen helfen kann, die Entscheidungen selbst in die Hand zu nehmen, statt sie anderen zu überlassen. Also es ist das Ideal der Aufklärung. Also was hat mich in meinem Leben bewegt? Ja, also es ist, was mir in den Sinn kommt, ist ein Jahr, das ich verbracht habe in dem Zentrum für interdisziplinäre Forschung in Bielefeld. Über die probabilistische Revolution. Das war das Thema. Also okay. Das Eindringen von ja Wahrscheinlichkeiten in die Wissenschaft, aber auch in das Alltagsleben wie Baseball Statistics. Da habe ich eines gelernt, nämlich wie wichtig Interdisziplinarität ist. Also, dass man wirklich zuhört, was Menschen in anderen Disziplinen zu dem gleichen Thema zu sagen haben. Und wie wichtig die Geschichte der Ideen ist. Das heißt, dass wir uns damit beschäftigen, warum stellen wir die Fragen, die wir heute fragen. Nicht nur die Antworten. Die Fragen sind das Spannende. Warum man zum Beispiel denkt, dass es eine einzige Rationalität gibt oder sie Logik sein müsste. Und ob wirklich Wahrscheinlichkeitstheorie alle Probleme löst. Außerdem habe ich in diesem Jahr auch eine Amerikanerin kennengelernt. Und sie geheiratet hat.
Ja, das war, glaube ich, das Wichtigste dann, oder? Der Matching Market, oder? Und es ist ja gar nicht so einfach, jemanden kennenzulernen, wo man auch ein Leben lang miteinander verbringen muss. Wenn ich da noch eine persönliche Frage stellen darf, Sie sind ja ein Wissenschaftler-Ehepaar, wo Ihre Frau ja Wirtschaftshistorikerin ist, wie ich das in meiner Recherche lesen durfte, die auch große Preise bekommen hat, oder? Was wird bei Ihnen am Abendtisch gesprochen? Schiller oder Goethe oder Ihre Forschungsarbeiten oder über was unterhalten Sie sich mit Ihrer Ehefrau?
Also Schiller und Goethe nicht, ja, sondern wenn es sind natürlich die ganz normalen alltäglichen Probleme da, die über die Erwärmung zu halten, aber wenn wir Zeit haben, dann auch gern über, also Reni, meine Frau, hat ein Buch über Regeln geschrieben.
Ja.
Und das ist sozusagen die äußere Welt. Das sind ja auch Heuristiken, mit denen ja Gesellschaften versuchen und Kulturen versuchen, sich selber zu konstituieren und wie Menschen immer dabei waren, diese Regeln zu brechen.
Ja.
Also Regeln über, was darf jemand ansehen, welche Farbe tragen und solche Dinge. Also uns geht der Gesprächsstoff nicht aus.
Also das mit dem Regelbrechen, das ist bei uns derzeit, bei uns zu Hause auch ein fundamentales Thema. Wir haben einen 15-jährigen Sohn und der ist quasi ein systematischer Regelbrecher. Da sind wir auch täglich konfrontiert, was man gegen den Regelbruch machen soll. Und wir merken, es ist gar nicht so einfach, oder? Wie man da vorgehen soll. Ja, aber wie soll ich sagen, als Eltern, wir sagen immer, als Eltern, die Kinder haben sich uns nicht ausgesucht, sondern wir haben uns die Kinder ausgesucht. Insofern müssen wir damit zurechtkommen. Und meine Mutter hat immer gesagt, Kinder sind nur geliehen, man muss sie dann irgendwann einmal quasi auch ins Leben lassen und das versuchen wir damit. Meine erste Frage an Sie ist zum Thema Heuristiken versus künstliche Intelligenz. Der Mensch mit der Maschine, nicht gegen Sie. In Ihrem Buch Smart Management argumentieren Sie, dass Heuristiken mächtige Werkzeuge für Entscheidungen unter Unsicherheit sind. Und eine Ihrer Thesen ist ja, dass es eigentlich keine wirkliche Entscheidung gibt unter Sicherheit. Meine Frage an Sie ist, aber was passiert, wenn künstliche Intelligenz dieselben Unsicherheiten besser simulieren könnte oder kann möglicherweise schon, oder? Als der Mensch, die dementsprechend in Heuristiken zu überleiten kann. Bedeutet das, dass Intuitionen bald an Bedeutung verlieren oder dass wir ganz neu definieren müssen, was den Mensch neben der Maschine eigentlich ausmacht?
Gute Frage. Also, es ist wichtig zu unterscheiden zwischen einer stabilen Welt und Ungewissheit. In der Sprache von Frank Knight, dem Ökonomen, ist es Risk, wo man alles weiß, was passieren kann, einschließlich der Wahrscheinlichkeiten, und einer Welt von Ungewissheit. Wir sind meistens in der Letzteren. Wenn wir Roulette spielen, dann wissen wir alles, was passieren kann, eine Zahl zwischen 0 und 36, und keine 37 kann passieren. In der wirklichen Welt passiert das. Also, Heuristiken sind Werkzeuge, um mit Ungewissheit umzugehen. Und weniger, um mit Risiken umzugehen. Also wenn Sie am Roulette-Tisch sitzen und spielen, dann können Sie sich ausrechnen, wie viel Sie verlieren werden, auf lange Sicht. Da brauchen Sie keine Heuristiken, da brauchen Sie auch keine Intuition. Jetzt zu KI, künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz, und damit meinen wir heute im Wesentlichen tiefe künstliche neuronale Netzwerke, denn es gibt auch andere Dinge, die als künstliche Intelligenz bezeichnet werden. Zum Beispiel das, was Herbert Simon im Auge hatte. Also, neuronale Netzwerke künstlicher Art funktionieren am besten in einer stabilen Welt. Zum Beispiel klassische Beispiele Go und Schach. Da kommen wir nicht mehr mit. Also wenn es Regeln gibt, gute Regeln, alles wohl definiert ist und morgen so ist wie gestern, dann, das ist der Platz der künstlichen Intelligenz. Nun ist das nicht immer so, und jetzt kommen wir zu Ihrem Punkt, ja, dann, wenn wir möchten, dass wir künstliche Intelligenz einsetzen in dem Bereich, dann müssen wir die Umwelt stabiler machen und uns selbst vorhersagbarer machen. Das ist die Zukunft.
Da müssen Sie jetzt noch näher drauf eingehen, oder? Also wir zum Beispiel beginnen ja schon seit einem Jahr, das quasi intensiv zu verwenden. Und was unsere Erfahrung ist, oder, dass wir zum Beispiel, dass nicht die Umwelt stabiler wird, sondern dass unsere Sichtweise über diese Millionen von Simulationen, die möglich sind, oder, dass unsere Sichtweise auf die Welt eine stabilere wird. Und wenn ich es vielleicht in meiner Welt ausdrücken darf, ist das aus einer Unsicherheit über die ganz, ganz vielen Simulationen, die wir machen, sowas wie eine Illusion von Risiko besteht, oder? Und dass dann eigentlich wir glauben, die Welt ist stabiler, wie sie ist, oder? Aber vielleicht können Sie da ein bisschen drauf eingehen. Das ist die Sache, dass die Welt stabiler wird, und die Frage, dass wir stabiler werden als Menschen, das müssen Sie näher erläutern. Ja, das ist, ja, da kann ich noch nichts damit anfangen.
Ja. Wo künstliche Intelligenz, also wiederum tiefe neuronale Netzwerke, am größten Probleme hat, das sind Menschen. Zum Beispiel die Vorhersage von menschlichen Verhalten ist verdammt schwer. Das kann man genauso gut oder besser mit ganz einfachen Heuristiken, die nur zwei, drei Merkmale machen. Zum Beispiel die Vorhersage, ob ein Angeklagter in den nächsten zwei Jahren wieder eine Straftat macht. Da sind wir weit weg. Und was ich damit meine, dass wenn wir eine Welt möchten, wo künstliche Intelligenz alles abdeckt und nicht nur dort, wo wir eine stabile Welt haben, dann müssen wir selber unser Verhalten ändern. Beispiel, selbstfahrende Autos. Elon Musk verspricht jedes Jahr, dass wir nächstes Jahr selbstfahrende Autos, sogenannte Stufe 5, haben. Was ist Stufe 5, um den Begriff zu klären? Das sind fünf Stufen. Es gibt fünf Stufen nach der internationalen Klassifikation von Automatisierung. Stufe 1 hatten wir schon vor 50 Jahren, also die Abstandshaltung. Stufe 2 ist das, was wir jetzt haben. Viele Systeme arbeiten zusammen, automatisches Einparken. Stufe 3 würde bedeuten, dass ein Auto alles kann, aber es muss ein Mensch immer noch aufpassen, wenn nicht etwas passiert. Stufe 4 und 5 ist ohne menschliches Backup. Stufe 5 ist das selbstfahrende Auto, was ohne menschliches Backup überall sicher fahren kann und unter allen Bedingungen. Das gibt's nicht. Stufe 4 gibt's. Das sind die Weimar-Autos in Phoenix oder in Berkeley. Das sind Autos ohne einen menschlichen Fahrer. Können Sie hinten drin sitzen und es fährt gut, aber es kann nicht überall fahren. Und es gibt einen Grund, warum es in Phoenix ist, zum Beispiel, weil es dort kaum je regnet und auf keinen Fall keine Klette gibt. Ja. Jetzt, was ist die Zukunft von, wenn man das möchte, also automatisiertes Fahren, eben nicht Stufe 5. Das ist viel zu ungewiss. Wir müssen, wenn wir das möchten, dann Stufe 4 machen. Und Stufe 4 bedeutet, dass etwa in einer Stadt, wo so kleine Robotaxis rumfahren, die relativ langsam fahren, um sicher zu fahren, und wo auf den Straßen keine Radfahrer, keine Fußgänger, also nichts Störendes sein darf und vor allen Dingen keine Menschen am Steuer mehr sitzen dürfen. Denn wir sind das Problem für selbstfahrende Autos. Das meine ich. Das heißt, wenn man in einer Situation, wo es viel zu ungewiss ist für KI einsetzen möchte, dann muss man uns verändern. Und dann werden wir zu den vorhersagbaren Menschen.
Gut, das ist jetzt natürlich, die Frage ist, erstens einmal ist es eine schöne Analyse, aber das Zweite geht ja auch dahingehend, dass es ja auch gar nicht der Wunsch sein kann, oder? In Anführungszeichen, dass alles von der Maschine gemacht wird. Sondern es geht ja immer um die Koexistenz, oder? Und es geht immer darum, was ist der Mensch und was macht die Maschine? Auf das ich noch vorher eingegangen bin, KI kann in Echtzeit Millionen von Heuristiken testen und optimieren, oder? Und die Frage, die sich hier stellt, ist, warum sollten wir überhaupt dann noch auf menschliche Intuition setzen? Und das ist ja das, was Sie gesagt haben. Wenn man dann quasi sagt, die Maschine soll quasi eigentlich die Governance übernehmen, dann ist es klar, dass wir Menschen dann nachher quasi uns nur mehr ganz speziell verhalten dürfen. Aber das, sehen Sie das als Zukunftsszenario oder glauben Sie, dass es nicht nur dass es darum geht, wie machen wir dieses Miteinander? Genauso wie wir vor 200 Jahren mit dem Auto ein Miteinander finden mussten oder vor 150. Oder?
Also meine Vorstellung ist natürlich ein Miteinander. Also KI kann einige Dinge sehr gut, das soll man tun. Andere Dinge kann es nicht sehr gut. Und hier soll man nicht Marketing-Hype einsetzen. Oder es ist manchmal gerade in Kalifornien, ich habe lange in Kalifornien gelebt, ja, und dort hat man teilweise eine Art von religiösen Glaube unter den Tech-Leuten, die dann die Unsterblichkeit realisieren möchten. Also alte menschliche Träume, die da auch im Hintergrund sind. Aber es gibt natürlich viele Menschen, die möchten oder zumindest so argumentieren, dass man am besten alle Menschen ersetzt, weil wir unzuverlässig sind und die KI es angeblich immer besser kann. Sie haben ja ein gutes Beispiel, ist Elon Musk, der nun den Traum hat, alles zu automatisieren. Dann verdient er noch mehr, als er schon hat, und die Menschen noch weniger, als sie haben. Es ist vielleicht kein Zufall, dass unter den Milliardären ungewöhnlich viele sind, die im autistischen Spektrum sind. Und die sozialen Gefühle nicht so haben wie wir.
Okay. Das ist eine spannende These. Wenn wir jetzt nochmal hergehen und dieses, also meine persönliche, ich bin halt Ökonom und ich denke mir, was sind so wahrscheinliche Gleichgewichte, die wir in Zukunft haben werden, oder? Dann denke ich mir, ja, es braucht solche, in Anführungszeichen, visionäre Spinner wie den Musk. In gewissen Momenten braucht es die, vielleicht braucht es sie auch nicht. Das ist ein Teil, wo wir in unserer, sage ich mal, pluralistischen Welt akzeptieren müssen. Man muss schauen, wie wir die auch dementsprechend in unser gesamtes Weltbild integrieren. Aber meine Zukunftsvision im Gleichgewicht ist, dass viele Dinge werden in Zukunft von der Maschine gemacht, aber ganz, ganz viele Dinge werden von Menschen, die Menschen machen, viel, viel wertvoller. Und das merke ich schon bei uns in der Beratung. Die Beratung ist, ich war in der Vergangenheit eine sehr, sehr stark schablonenhafte, in Anführungszeichen, Analytik, wo man, wo man sehr, sehr viel Wissen quasi für Kunden generiert hat, das aber dann nie angewendet wurde. Und was wir jetzt einfach sehen, ist, dass viele Dinge, die jetzt schon eigentlich Machine Learning und so weiter übernehmen kann, unsere Mitarbeiter erheblich weniger arbeiten müssen zum Beispiel. Und diese weniger Arbeitszeit, die können sie einsetzen dafür, dass sie zum Beispiel mit den Kunden mehr Interaktionen haben. Dass wir zum Beispiel intern viel, viel mehr in unsere Lernplattformen investieren können. Aber unsere Lösungen auch besser werden in der Kombination Mensch-Maschine. Und das, was wir vor 2 Jahren als Lösung an unseren Kunden mitgeben konnten, heute eigentlich, würde ich sagen, qualitativ ist es viel, viel besser und unsere Mitarbeiter sind viel zufriedener. Und so ist meine Vision, dass das eigentlich, wenn man das verantwortungsvoll einsetzt, dass das uns in eine, sage ich mal, in ein gutes Optimum, in ein gutes Gleichgewicht führen kann. Oder? Bin ich da Tagträumer oder ist das nur, wie soll ich sagen, oder bin ich so als kleiner Unternehmer so einfach so das kleine Antibild vom Herrn Trust.
Herr Fehr, ich glaube, Sie liegen vollkommen richtig. Die künstlichen neuronalen Netzwerke sind ein Werkzeug und ein Werkzeug ist immer für spezifische Probleme da. Es gibt kein Werkzeug, was alle Probleme lösen kann. Das sind triviale Einsichten, aber das ist leider in dem Hype und dem religiösen Glauben über KI geht es oft verloren. Wir machen diese Sendung, das Gespräch im Moment, ja, über eine Technologie, über die wir eigentlich froh sein können. Aber das bedeutet nicht, dass diese Technologie es alles kann. Und hinter den vielen von diesen Versprechungen sind ja wirklich, ist Marketing-Hype. Und die Grenzen von ChatGPT, das inzwischen sehr, sehr gut ist, kann man ja immer sehen. Man muss sich einfach nur, verstehen, was kann es? Es sagt das wahrscheinlichste Wort vorher gegeben einer Gruppe von Wörtern. Und das geht auch erstaunlich gut, aber es kann nicht denken.
Und Sie haben ja quasi 1995 über diese Grundtheorie, oder? Das Bayesche Updating. Ja. Haben Sie ja quasi eine ganz, ganz wichtige Arbeit haben Sie geschrieben. Ich glaube, das war 1995. Ob der Mensch in der Lage ist, das zu tun und was man hier für Heuristiken drumherum bildet und so weiter und so fort. Und ich finde das wunderschön, oder? Dass Sie auch hier weil wir sehen, die Maschine kann sowas, verhältnismäßig gut, oder? Aber halt irgendwo korrelativ und nicht kausal. Und insofern hat sie ihre Limiten. Jetzt noch 2 Fragen zu dieser Geschichte. Wenn wir zum Beispiel hergehen und sagen, ein KI-geschütztes Diagnosesystem erkennt einen Tumor mit einer 99-prozentigen Fehlergenauigkeit. Ein erfahrener Arzt sagt aber, ich habe ein komisches Gefühl, dass die KI falsch liegt. Oder? Was ist die richtige Frage hier? Oder? Ist die richtige Frage, wem sollen wir vertrauen? Oder ist die richtige Frage, wie können Arzt und KI sich optimal ergänzen? Und wie müssen wir neue Arbeitsschritte einführen, dass wir dann schnell zu einer neuen Lösung kommen?
Also wenn der erfahrene Arzt hat ja mehr Informationen als KI. KI hat ja Bilder lesen. Ein erfahrener Arzt hat Berührungen, kann sehen, wie sich die Person bewegt und verschiedene Dinge. Das ist eine Meinung. Also wenn ein erfahrener Arzt ein schlechtes Gefühl hat, dann sollte man dem nachgehen und nicht einfach der Maschine trauen. Zweite Bemerkung dazu. Dass eine Maschine etwas 90% gut macht oder weiter, da muss man genau hinschauen, was das bedeutet. Und es ist notorious, dass zumindest in den Medien verwechselt werden, ob das die Hitrate ist oder das Komplement von der falschen Alarmrate, das sind 2 verschiedene Dinge, oder die bayesianische Posterior-Wahrscheinlichkeit, die nochmal was anderes ist. Und dann muss man hinschauen, wurde das nur am Computer untersucht? Was meistens der Fall ist im Machine Learning. Man hat Bilder, macht sie in 2 Gruppen und dann macht man so Out-of-Sample-Prediction. Und man findet dann oft, dass im wirklichen Klinik funktioniert es nicht mehr so gut. Also all die Dinge muss man sich fragen, um zu sehen, wie gut diese Diagnostik wirklich ist. Und für mich ist es eine empirische Frage. Wenn das gut ist, ja, und sich auch nachweisen lässt, wenn man es von einer Klinik auf eine andere überbringt, warum soll man das nicht zur Hilfe nehmen?
Aber, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, es geht immer darum, und das ist, glaube ich, die wichtige Message, wie müssen die zukünftigen Arbeitsschritte quasi sein, dass es dann auch möglich ist, dass man hier menschliches Overruling macht, Punkt 1. Ja. Und Punkt 2, wie schaut der Prozess aus, dass sich Mensch und Maschine perfekt ergänzen können? Ja. Und dass wir hier nicht eine Over-Reliance dann haben, oder, auf die Maschine. Sie stehen Business Schools sehr, sehr kritisch gegenüber. Ich tue das auch. Sie aus anderen Gründen wie ich, oder? Möglicherweise. Aber für mich ist es so, dass meine Mitarbeiter dann 1,5 Jahre sinnlos weg sind. und hier und möglicherweise eigentlich nur Netzwerkkontakte haben, aber vielleicht ist es am Schluss dasselbe, was wir denken. Sollten wir nicht an Business Schools weniger auf diese Entscheidungsmodelle trainieren, sondern mehr auf Storytelling, emotionale Intelligenz und ethische Verantwortung? Und was würde das heißen für den Curriculum? Oder sollten wir das komplementär machen? Wie implementieren wir diese Revolution, die wir derzeit haben mit AI und mit diesen ganzen LLMs in diese Business Schools, weil wir doch hier eine Riesenindustrie global haben, die jedes Jahr neue Manager erzeugt, die dementsprechend Entscheidungen in der Wirtschaft treffen? Oder haben Sie da Sichtweise darauf?
Also fangen wir mal auf dem großen Level an. Viele Business Schools lehren subjektive erwartete Nutzenstheorie als das Richtige und dann lehren sie die Kahnemannschen kognitiven Illusionen als das, was man nicht tun sollte. Meine Reaktion ist dazu, es gibt so gut wie keine Situationen, wo man den erwarteten Nutzen maximieren kann, weil Optimierung im Allgemeinen in einer unsicheren Welt gar nicht geht. Es ist eine Illusion. Und wir sollten angehend Managern keine Illusionen lehren, sondern nützliche Werkzeuge. Und das wären Heuristiken. Wie zum Beispiel Heuristiken für Einstellung, für Strategie oder für Verhandlung. Zweitens, viele von diesen sogenannten kognitiven Illusionen sind tatsächlich nützliche Verhaltensweisen in bestimmten Kontexten, in anderen nicht. Also Overconfidence ist etwas, was man braucht.
Wenn man sich selbstständig macht.
Ja, oder Kolumbus,
ich weiß.
Rauszusegeln, etwas zu wagen, sonst geht's nicht, auch wenn die meisten dann untergehen. Aber sonst hätten wir Europäer, die in Amerika immer noch nicht entdeckt. Das heißt, man muss sich die Frage stellen, dass Rationalität, man kann man nicht einfach bewerten, indem man in den Kopf schaut und sagt, Overconfidence und Base Neglect und so weiter sind alles schlecht, ja. Und ihr sollt logisch denken, sondern es ist eine, ich nenne das Ecological Rationality, also ökologische Rationalität, sich zu fragen, hier habe ich ein Verhalten, hier habe ich eine Heuristik. In welchen Situationen ist es wahrscheinlich gut, ja, und besser als komplexe Dinge und wo nicht? Das ist die Frage. Und die wird in der klassischen Behavioral Economics, also Verhaltensökonomie, immer noch nicht gestellt. Es heißt höchstens, ja, Heuristiken sind manchmal gut, aber können auch zu schweren Fehlern führen. Was das manchmal ist, das untersuchen wir.
Ja, es wird besser, aber ich glaube, die neuen wissenschaftlichen, die letzten 6-7 Jahre haben da auch in der Verhaltensökonomie, bei der neuen Generation von Forschern hat es da, glaube ich, auch neue Erkenntnisse gegeben. Aber wenn wir jetzt nochmal auf Management gehen, oder? Ich habe immer, wir das plastisch eigentlich illustrieren wollen, oder? Dann können Sie das an einem Beispiel zum Beispiel illustrieren, wie... Wir haben das schon öfters gemeinsam besprochen oder 2-3 Mal, wo Sie gesagt haben, naja gut, okay, wir haben zum Beispiel in einem Krieg wie in Afghanistan haben wir Problematik, dass Einheimische auf Militär zugehen und möglicherweise Attentäter sind und dass die Soldaten quasi beurteilen müssen, ob sie dementsprechend einen LKW stoppen oder den beschießen oder nicht. Oder? Und die Konsequenzen sind extrem groß, wenn man das falsch macht, oder? Weil dementsprechend es gibt dann große zivile Opfer, dann verliert man den Rückhalt und auf der anderen Seite haben wir Soldaten, die ihr Leben verlieren. Und können Sie da vielleicht mal sagen, wie man diese Heuristiken baut? Sie haben da adaptive Toolbox entwickelt, die ich total spannend finde und da ein bisschen einen Einblick geben dazu.
Ja, also die Situation ist die, es ist ein Kontrollpunkt in Afghanistan, das war damals, als die deutsche Bundeswehr in Afghanistan war. Und wir haben gemeinsam mit der deutschen Bundeswehr solche Entscheidungsbäume entwickelt. Sie sitzen in so einem Kontrollpunkt, ein Auto kommt an und Sie wissen nicht, Freund oder Feind. Die NATO-Regeln haben in den Soldaten nur gesagt, erstmal in die Luft schießen, dann auf die Reifen schießen und im schlimmsten Fall auf die Personen schießen.
Das war die Heuristik, oder?
Nein, das war die NATO-Regel, ja. Da weiß man nicht wann. Wir haben eine Heuristik, die Ihnen wirklich sagt, was man wann tun soll. Und die hat nur 3 Fragen gestellt. Und hier ist es wichtig, Dinge abzufragen, die man sehr schnell erkennen kann. Also, das ist ein einfacher, wir nennen es effizienter Entscheidungsbaum, der schnell geht. Denn schnelle Entscheidungen sind essentiell in solchen Situationen. Die erste Frage ist, sind mehr als einer, also mehr als eine Person in dem Auto? Wenn ja, dann Entwarnung. Denn Attentäter kommen nicht zu zweit, sind zu kostbar. Wenn nein, also wenn nur einer drin ist, dann wird eine zweite Frage gestellt, nämlich folgt der Fahrer den Anweisungen, zum Beispiel langsamer zu fahren? Wenn ja, Entwarnung. Wenn nein, dritte und letzte Frage, gibt es für dieses Auto eine Sondermeldung, zum Beispiel, dass ein blauer Toyota Camry gesucht ist? Und wenn nicht, dann vollkommene Warnung, andersfall, ja, Gefahr. Also das ist ein Beispiel für einen effizienten Entscheidungsbaum, der nur drei Fragen stellt. Nach jeder Frage gibt es einen sogenannten Exit, also man kann eine Handlung, und das kann jeder lernen. Und wir haben auch gezeigt, dass dieser Entscheidungsbaum das Problem der Falsch-Positiven, das heißt, dass unschuldige Menschen erschossen oder verwundet wurden, um über die Hälfte reduziert hat.
Sie haben jetzt ganz was Wichtiges gehabt. Das kann jeder lernen. Ne? Ja. Das heißt, es können auch die Attentäter lernen, wenn sie es wissen. Ja. Oder? Sobald sie jeder verwendet, verliert diese Heuristik zum Beispiel ihren Vorteil. Oder? Das heißt, wenn ich mich darauf quasi adaptieren kann. Das heißt, wenn es eine goldene Heuristik gäbe, wenn wir das so sagen, die funktionieren würde, sollte man sie dann nicht geheim halten, damit man sie weiter nutzen kann, oder?
Herr Fehr, zwei Antworten dazu. Also, es ist natürlich, ich rede auch deswegen von einer adaptiven Werkzeugkiste, ja. Die Heuristiken sind eben, es gibt keine, die die beste ist. Man muss wirklich wegkommen von dieser Illusion, dass wir das Beste finden können. Wir müssen was Gutes finden, was funktioniert in einer bestimmten Welt. Also ja, es könnte sein, dass die Attentäter dann zwei Attentäter reinsetzen.
Ja, und aber langsam fahren, oder?
Aber dann hätten sie eben einen doppelten Verlust. Das kostet ihnen. Ja. Dann die zweite Antwort drauf ist, dass in der Tat die Attentäter gar keinen Incentive haben, weil sie, wir haben die über 1000 Fälle, durch WikiLeaks sind wir an die Daten rangekommen und haben daran den Baum getestet, über 1000 Fälle gefunden mit ungefähr 100 kritischen Situationen. Da waren ungefähr ein halbes Dutzend richtige Anschläge dabei. Die sind alle durchgekommen. Die Soldaten haben keinen einzigen verhindert. Also es geht in Wirklichkeit nur darum, die armen Menschen, die unschuldig sind, zu schützen. Ja. Also die Attentäter können unseren Baum ignorieren, weil sie sind schon so gut, also wenn man von diesen Daten ausgeht, dass sie eh durchkommen.
Das ist nochmal gut. Das heißt aber, wenn wir das nochmal quasi hergehen, können wir sagen, Heuristiken sind teilweise, funktionieren für bestimmte Kontexte, temporäre Lösungen teilweise. Zum Beispiel Google passt seinen Suchalgorithmus ständig an, weil SEO-Experten lernen, wie man den ausnützen kann. Das heißt, jede Heuristik kann auch mit der Zeit dementsprechend auch umgangen werden, oder? Und dementsprechend kann sie sich selbst entwerten.
Richtig. Und das ist ja genau die Idee. Also ein Beispiel. Elon Musk berichtete, wie er Einstellungen machte, als er noch jung war und Tesla noch klein war. Und er sagte, er hätte nur nach einem Merkmal geschaut, nämlich hat die Person außergewöhnliche Fähigkeiten? Wenn ja, einstellen, wenn nein, nicht. Und das ist eine Heuristik aus der Klasse ein guter Grund. Und alles andere wird ignoriert. Und es funktioniert dann, wenn der eine Grund viele andere Gründe mit sich zieht. Und in diesem Fall kann man davon ausgehen, selbst wenn jemand exzellent Cello spielt, was für Tesla nicht unbedingt direkt relevant ist, aber diese Person hat gelernt zu schwitzen, durchzuhalten, sich konzentrieren und im Orchester auch mitzuspielen. Diese Heuristik funktioniert am Anfang, weil dann hat er eine Gruppe von Leuten, die wirklich alle irgendwo was können. Aber in dem Moment, wo Tesla wächst, braucht man auch andere Leute, die Routinearbeiten machen, und da ist diese Heuristik nicht mehr beste.
Also ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, in den sozialen Medien seit ungefähr 1-2 Monaten kursiert quasi die Präsentation von Nokia aus dem Jahr 2007, wie sie auf das Apple iPhone reagiert haben. Was wir dort sehen, ist natürlich, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das quasi hier auch dieses sowohl als auch, dass man das bestimmt, und man sieht, sie das ernst genommen haben, oder? Sie haben da eine Bordpräsentation gemacht, oder? Diese Bordpräsentation haben wir zum Beispiel analysiert, und wir kommen darauf, dass ganz, ganz viele Dinge nicht gesehen wurden, weil in Anführungszeichen auf Heuristiken geschaut wurde. Das ist aber nicht ein Nein an Heuristiken. Das sagt einfach nur, wenn völlig neue, disruptive Dinge entscheiden, dann muss ich schnell adaptieren. Und ich kann nicht auf das mich verlassen, was in der Vergangenheit war. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Aussagen. Und da komme ich dann zum nächsten Punkt. Und wenn Sie das nochmal kurz elaborieren könnten. Es geht überhaupt nicht darum in dieser Welt, dass man sagt, Heuristiken sind schlecht oder Heuristiken sind gut, sondern es geht darum, dass man sagt, oder habe ich quasi Shortcuts, die mir in einer gewissen Situation helfen, schnell Entscheidungen zu treffen, und habe ich auf der anderen Seite eine Toolbox oder eine Analysefähigkeit, oder dass ich mir schnell neue Management-Tools schaffe, weil in meiner Welt sind Management-Tools nichts anderes wie Heuristiken.
Ja, also es geht darum, Manager zu trainieren in zweierlei Hinsicht. Einmal, was sind gute Beispiele für effektive Heuristiken? Zum Beispiel, und dann, in welcher Situation ist ein bestimmtes Werkzeug erfolgsversprechend? Das ist die Frage von ökologischer Rationalität. Das sind zwei verschiedene Fragen. Das Repertoire zu können und dann eben zu wissen, in welcher Situation funktioniert es wahrscheinlich.
Aber was wir sehen da, oder? Und das macht ja uns Menschen aus, oder? Und das ist ja das, was Sie in Ihrer Forschung auch zeigen, ist, wir Menschen sind eigentlich einer der wenigen Spezies, die in der Lage sind, sich ihre eigenen Werkzeuge zu schaffen. Ja. Ja? Und Heuristiken sind nichts anderes wie Werkzeuge, die uns in gewissen Situationen extrem nützlich sein können und in anderen Situationen möglicherweise im Weg stehen. Meine letzte Frage diesbezüglich, die ultimative Entscheidungsfrage an Sie, Herr Gigerenzer, wenn Sie für den Rest Ihres Lebens nur mehr eine einzige Heuristik anwenden dürften. Oder? Welche wäre das?
Ich glaube, das wird nicht gut funktionieren. Also, es gibt Menschen, die gehen mit einer Heuristik durchs Leben. Das wäre nicht meine. Tu, was immer deine Peer Group sagt.
Ja, das wäre ihre Heuristik.
Und das funktioniert ziemlich gut für viele Leute. Ja? Die werden dann sich dann halt in ihrem Leben immer wieder widersprechen, haben keine eigene Meinung, aber also bei manchen Politikern hat man den Eindruck,
funktioniert's gut,
dass sie keinen Rückgrat haben, sondern nach so etwas gehen. Ja. Auf der anderen Seite ist Imitation wieder die Basis für unsere Kultur. Ohne die Fähigkeit, die schon bei Kleinkindern da ist, ganz generell zu imitieren und präzise zu imitieren, hätten wir keine Kultur. Es gibt keine andere Spezies, die so präzise und so allgemein imitiert wie wir.
Ja, also das würden Sie sagen, die Heuristik, die Sie anwenden werden, wäre die Imitation?
Ich würde mich dabei nicht vorfühlen. Mir gefällt die Frage auch nicht, welche eine Heuristik.
Ich weiß, Sie sind Wissenschaftler. Das ist viel zu einschränkend.
Aber zum Beispiel so große Heuristiken, es gibt schon einige, wo Sie sagen, die sind einfach breiter und vielleicht wichtiger. Zum Beispiel gerade im Bereich von Wirtschaft. Skin in the game. Ja. Also die eigene Haut drin zu haben, das ist essentiell. Nassim Taleb hat ein Buch darüber geschrieben.
Ja, ich weiß. Ja.
Ganz wichtig, ja. Und deswegen funktionieren eigene geführte Unternehmen einfach viel gesünder in der Regel als große Kooperationen.
Stimmt, in der Regel.
Oder eine andere Heuristik ist, keep it simple.
Keep it simple, das stimmt.
Das würde mir, wenn Sie mich zwingen zu einer, das würde mir eher diese.
Dann hätten wir jetzt quasi die KISS-Regel. Der Herr Gigerenzer geht nach der KISS-Regel, da wird sich seine Frau auch freuen. Danke für das extrem angenehme und sympathische Gespräch. Das war Uncovering Blindspots, heute mit Gerd Gigerenzer, einem der führenden Experten für Entscheidungsfindung und Heuristiken. Wir haben heute darüber gesprochen, warum einfache Regeln oft mächtiger sind als komplexe Modelle, wie künstliche Intelligenz unser Denken verändert und warum der wahre Wettbewerbsvorteil des Menschen nicht nur Intuition, sondern auch Empathie, Kommunikation, möglicherweise ethische Verantwortung sein kann und dass eine Zukunftsvision Mensch mit Maschine oder Maschine mit Mensch die wahrscheinlichste sein könnte. Ein besonders spannender Punkt war eben unsere Diskussion, die wir hatten, Mensch und Maschine. Wie kommen wir gemeinsam zu besseren Entscheidungen? Und was ich da von Ihnen gelernt habe, lassen Sie uns die Werkzeuge, die wir bauen, lassen Sie uns benutzen, aber halt für die richtigen Situationen benutzen und nicht für die falschen. Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, dann werfen Sie einen Blick in Gerd Gigerenzers neues Buch Smart Management, das jetzt auch auf Deutsch bald erhältlich ist. Es ist wirklich empfehlenswert. Darin finden Sie noch tiefere Einblicke in die Kraft von Heuristiken und wie wir in einer unsicheren und ungewissen Welt klügere Entscheidungen treffen können. Bleiben Sie neugierig, hinterfragen Sie Gewissheit und decken Sie Ihre blinden Flecken auf, denn genau darum geht es hier bei Uncovering Blindspots. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Dankeschön.
Vielen Dank, dass Sie heute mit Gerhard Fehr in die Welt der Verhaltensökonomie eingetaucht sind. Denken Sie daran, jeder Tag bietet die Möglichkeit, diese Prinzipien umzusetzen und aktiv an einer besseren Zukunft zu bauen. Bis zur nächsten Folge. Bleiben Sie experimentierfreudig, neugierig und treiben Sie Veränderungen voran.